Willkommen zurück, meine Lieben.
Hallöle.
Wir haben euch schon ganz vermisst.
Das heißt ganz dolle vermisst.
Ganz dolle vermisst. Wir haben euch ganz dolle vermisst.
Ja, ist ja jetzt auch schon 2 Wochen her, ne?
Ja, ich mach direkt mal meinen Ohrring raus, weil ja, ich merke jetzt schon, dass er die ganze
Zeit daran ist. Ja, 2 Wochen ist es her.
Ewig lang, oh Gott. Ja. 2 Wochen, es ist viel passiert, Freunde.
Es ist sehr viel passiert.
Viel passiert.
Ja, wir sind gerade im Urlaub.
Ja.
Wir sind an der Nordsee. Nach einem großen Hin und Her haben wir es endlich hergeschafft.
Ja.
Aber wir sind durchgekommen, wir sind hier und wir sind die ersten Morgenreisen, die weiteren 2 Mädels an und am Montag das letzte Zweierpack.
Dann hocken wir zu 6 in diesem geilen Haus. Leute, ich bin zum ersten Mal hier, das ist das Haus von Family Schaman, also von Sarahs Eltern. Und ich fühle mich wie zu Hause, Freunde, das könnt ihr nicht glauben. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich bin hier reingekommen und habe mich direkt wie zu Hause
gefühlt. Wir waren gerade erstmal dick beim China-Imbiss und sind komplett nass geworden. Klitschnass. Weil es sollte gegen 7:30 gewittern. Ja. Es hat sich schon zusammengezogen, aber dann haben wir um 7 gesagt, nee, Hunger haben wir noch nicht, weil wir natürlich unterwegs dick bei BK waren. Mhm. Und dann dachten wir, okay, chillen wir noch mal 1/2 Stunde. Und weil wir hier kein Internet haben, dachten wir, zocken wir mal eine Runde Candy Crush. Was hast du gespielt?
Ich habe 4 Bilder, ein Wort genau. gespielt.
Und dann haben wir die ganze Zeit das Grummeln gehört, es hat angefangen zu blitzen, aber wir Fetten sind einfach liegen geblieben.
Wir so, komm, 10 Minuten noch und dann lass los. Und dann in der Sekunde fängt es so dick an zu regnen, Freunde. Wir haben zwar nur einen Weg von 2 Minuten schön mit einem Elektrofahrrad dahin gefahren, trotzdem sind wir bis auf die Unterhose nass geworden.
Es war
echt eklig.
Ja.
Gut, jetzt sitzen wir hier wieder, haben noch richtig nice ein Glas Bowle von gestern.
Genau, wir hatten nämlich gestern eine Poolparty bei mir. Keine Party, ein Get-Together.
Genau.
Mit den Mädels und haben eine frische Bowle gemacht. Ja. Vielleicht habt ihr es in meiner Insta-Story gesehen oder bei dir auch.
Ja.
Und zwar ist da alles drin, was es gefühlt an Alkohol gibt. Nein.
Wir wollen hier nicht zum Trinken anregen.
Außer wirklich verdammt lecker. Es wäre auch mit den Säften. Also ohne den Alkohol wäre es auch super lecker geworden. Ja, also da ist Cranberry-Saft, Ananassaft, Orangensaft, Himbeersirup.
Frische Himbeeren, frische Orangen.
Genau, Eiswürfel. Das war wirklich und nice. Dann Wodka, Roter und 2 Flaschen Sekt.
Ja.
Und das war verdammt viel. So viel, dass wir jetzt noch was übrig haben und das gönnen wir uns jetzt.
Genau.
Und ich würde sagen, Stößchen, wie immer, ne?
Stößchen auf Corona.
Ja.
Cheers.
Was war da? Das war richtig wack. Oh, die sind zu voll, die Gläser.
Shit. Prost.
Boah, schmeckt besser als gestern.
Oh Gott, nochmal.
Geil.
Sehr lecker.
Sehr lecker.
Kann man sich auf jeden Fall geben, Freunde.
Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Oh, und zwar haben wir ein erfragtes Thema genommen, das sich gewünscht wurde. Und zwar ist das Oberthema
Ehrenmorde.
Sehr spannend, sehr nervenaufreibend und echt crazy. Es tut weh.
Ja.
Es ist, ich würde sagen, ich habe mir ein paar Basic Facts über Ehrenmorde rausgesucht.
Wir müssen noch mal kurz vorher unsere typischen Sachen sagen.
Oh, Verzeihung. Also.
Bevor wir das wieder vergessen.
Genau. Hier in diesem Podcast wird auch mal gelacht.
Genau. Auch mal an
vielleicht. Wir waren ganz wack dieses Mal. Also erstmal herzlich willkommen zu unserem internationalen True Crime Podcast.
Oh Gott, die haben alles
verkackt. Ich bin Sarah.
Ich bin Antonia.
Und in diesem True Crime Podcast wird ab und zu auch mal gelacht, auch an sehr unpassenden Stellen. Aber das machen wir einfach, um das Ganze erträglicher zu machen, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Genau. Das ist nie respektlos den Opfern oder Angehörigen gegenüber gemeint.
Genau. Außerdem sind wir in keiner Hinsicht irgendwelche Experten. Wir recherchieren nur so weit, wie wir was finden und das nehmen wir dann halt quasi auf. Wir können aber nicht dafür quasi garantieren. Alle Angaben ohne Gewähr. Genau, alle Angaben ohne Gewähr. Nicht dafür
garantieren. Genau. Natürlich achten wir auf seriöse Quellen, aber man weiß ja nie. Richtig. Haben wir sonst noch was zu sagen? Wir haben immer noch kein Intro, dafür schämen wir uns bis heute, aber wir haben ja gesagt, bis ab Folge 6 haben wir ein Intro, deswegen haben wir jetzt den Ultraschriss und es war so klar, dass wir es wieder bis auf die letzte Folge
Also ich hätte es gar nicht angesprochen.
Nein, 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 so sind wir nicht.
Wir sind ehrlich,
Freunde. Wir sind ehrlich.
Ja, nee, wir haben noch kein Intro. Wir kümmern uns darum.
Ja.
Das sagen wir seit 3 Folgen, aber wir kümmern uns darum.
Wir kümmern uns darum.
Thema Ehrenmorde. Sarah fängt heute an, weil ich letzte Folge alleine gesprochen habe.
Mhm.
Ich glaube, dein Fall geht auch deutlich länger als meiner. Ja, aber
wir werden sehen. Das ist einer der bekanntesten Ehrenmorde.
Es kann sein, dass das hier ein bisschen länger dauert heute, aber man kann sich das
für jede Folge.
Genau, man kann sich das ja wie immer einteilen, ne, wie man das hören möchte.
Außerdem, wer möchte nicht 1,5 Stunden unsere Stimmen
hören? Unsere Stimmen hören? Oh, ja, ich weiß auch nicht. Also ich möchte sie gerne hören. Ich höre sie immer gerne. Dann würde ich sagen, nehmt euch ein Glas vom Getränk eurer Wahl. Genau, so, Getränk eurer Wahl. Lehnt euch zurück und genießt die Folge.
Richtig.
Let's go.
Ja, kommen wir zu Basic Facts zu den Ehrenmorden. Und zwar geht es dabei um die Tötung bzw. Ermordung eines in der Regel meist weiblichen Mitgliedes der Familie. Und zwar werden die meistens dann ermordet, wenn die Verhaltensregeln innerhalb der Familie verletzt haben oder den Ruf schaden würden oder geschadet haben. Mhm. Genau. Die Mehrzahl der Fälle handelt sich um Frauen und die Täter sind meist männlich. Ich sage nur meist, weil es natürlich immer auch bei Männern zum Beispiel sein kann. Zum Beispiel sind Männer, die homosexuell sind, extrem gefährdet. Genau. Am häufigsten tritt das im Nahen und Mittleren Osten auf. Bei islamischen Staaten, besonders mit Scharia-Gesetzgebung in Pakistan oft. Mhm. Ich weiß nicht, was die Scharia-Gesetzgebung ist. Es gibt aber auch nicht-muslimische Religionen, zum Beispiel in Indien oder Lateinamerika. Und natürlich passieren Ehrenmorde auch vereinzelt in europäischen Ländern, meist aber mit hohen Zuwanderanteil aus den betreffenden Gebieten. Genau. Ist wahrscheinlich einfach, weil es in den meisten Fällen auch einfach eben durch die Religion passiert, wenn dann die betroffenen Personen die Religion missachten oder dem Ganzen nicht befolgen. Mhm. Kommen wir zu meinem Opfer. Und zwar ist mein Opfer Hatun, ich werde ihren Namen die ganze Zeit falsch aussprechen, deswegen tut mir das voll leid, Sürücü. Ich weiß es nicht. Ist ein türkischer Name. Und zwar fange ich jetzt mal mit ihrem Leben an. Und zwar kommen ihre Eltern beide aus der Türkei. Die sind Anfang der 1970er Jahre von der Türkei nach Berlin eingewandert und haben 8 ihrer gemeinsamen Kinder in Deutschland geboren. Ich meine, sie hatten insgesamt 9. Mhm. Hatun wuchs mit ihren 5 Brüdern und 3 Schwestern in Kreuzberg auf. Und sie war das 5. Kind und auch die erste Tochter. Das ist ja meist auch immer noch mal ein bisschen, weiß nicht, wie man so die erste Tochter ist.
Das ist halt was Besonderes auch, genau. Ne?
Hatun lehnte sich bereits in der Pubertät immer mehr gegen ihre Familie auf und daraufhin meldete ihr Vater sie nach der 8. Klasse vom Robert-Koch-Gymnasium in Kreuzberg ab.
Mhm. Kurze Frage, ja. Aufgelehnt in dem Sinne gegen die Religion oder also gegen quasi das, denke, was die Eltern vertreten haben? Ich denke gegen
alles, was die Eltern vertreten haben. Also okay. Selbstverständlich, wenn ihre Eltern gesagt haben, du bist um 8 zu Hause, weil sie wahrscheinlich nicht um 8 zu Hause oder keine Ahnung was.
Ja.
Aber in dem Fall geht es meist um die Auflehnung gegenüber der Religion. Mhm. Mit 16 Jahren wurde sie dann mit ihrem Cousin Ismail in Istanbul zwangsverheiratet.
Boah.
Mhm. Und wurde 1999, ein Jahr später, mit 17 von ihm schwanger. Das finde ich so krass, einfach mit dem eigenen Cousin.
Aber das ist aber eigentlich doch auch gar nicht üblich, oder? Innerhalb der Familie? Also zwangsverheiratet ist ja oft üblich. Aber innerhalb der Familie habe ich jetzt noch nicht so oft gehört.
Doch, also ich glaube, ich habe das schon öfters mal gehört. Echt? Aber das ist, ich meine, das war nie so der Cousin. Meistens war das dann so, keine Ahnung.
Bekannte der Familie oder
nee, so? Nee, meistens ist es, glaube ich, auch so Cousin 5. Grades oder so. Weißt du, irgendwie miteinander verwandt. Also wirklich Cousin, das ist ja...
Crazy.
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland überhaupt legal?
Das weiß ich nicht ganz genau.
Ich weiß es auch nicht. Naja,
ich glaube, dass es... Ich weiß es nicht genau.
Ja, sie wurde dann verheiratet mit ihm und nach einem Streit mit ihm und seiner strenggläubigen Familie kehrte sie alleine nach Berlin zurück, wo sie dann auch ihren Sohn Can, sagt man das, Can?
Ja.
Ja, gebar. Und im Oktober 1999 zog sie aus der Wohnung ihrer Eltern aus. Boah, Entschuldigung. Oh mein Gott, das ist gerade... Oh Gott, wie peinlich.
Ja, Sarah, musst du kurz aufstoßen. Das war wohl die China-Nudeln.
Excuse me. Zog aus und legte das Kopftuch ab. Das war, denke ich mal, so ein Riesendrama bei ihr in der Familie.
Ja.
Und fand an einem Wohnheim für minderjährige Mütter Zuflucht.
Mhm.
Dort holte sie dann ihren Hauptschulabschluss nach und suchte sich psychotherapeutische Unterstützung. Weil natürlich ist das natürlich, glaube ich, nicht einfach. Ich meine, sie wurde zwangsverheiratet. Ich denke, sie hat auch nicht dem Geschlechtsverkehr eingewilligt, so mäßig. Ne? Also ich denke schon, dass das einen krassen Schaden mit dir anrichtet.
Mhm.
Und zog dann später in eine eigene Wohnung in Berlin-Tempelhof und begann eine Ausbildung als Elektroinstallateurin.
Ach cool.
Das finde ich so bemerkenswert.
Dass sie das die macht so eine
Scheiße durch, hat, ne? Geht einfach nach Germany, rockt ihren Abschluss, macht eine Ausbildung und das alles mit einem kleinen Kind.
Ja. Nicht schlecht.
Sie beendete diese Ausbildung auch erfolgreich und stand 2005, nur wenige Tage vor ihrem Abschluss der Gesellenprüfung. Danach wollte sie nach Süddeutschland ziehen und später ihr Fachabitur noch machen. Also sie hatte richtige Pläne, ne?
Mhm.
Sie wollte aber weiterhin den Kontakt mit ihrer Familie haben, Bettina wollte auch weiterhin von ihrer Familie akzeptiert werden. Deswegen hatte sie den Kontakt zu ihren Geschwistern und ihren Eltern. Generell wurde sie von ihrem Umfeld als sehr freundlich, extrem selbstbewusst, sehr eigenständig.
Spiegelt sich auch alles in ihren Zielen klar.
So wieder. Sie war eine liebende Mutter und auch eine gläubige Muslime, was man natürlich nicht vergessen darf. Sie hat zwar ihr Kopftuch abgelegt, das heißt ja aber nicht, dass sie nicht gläubig war. Mhm. In ihrer Siedlung und ihrer Arbeitsstelle wurde sie sehr geschätzt und bei ihrer ihre Betreuerin sagte, dass im Fall sie sagte ihrer Betreuerin, dass im Fall ihres Todes ihr Sohn auf gar keinen Fall zu ihrer Familie kommen darf, sondern eher in eine Pflegefamilie.
Ja,
krass. Das heißt schon, dass sie sagt, yo, so möchte ich nicht, dass mein Sohn aufgezogen wird.
Heftig.
Eine Sozialarbeiterin sagte außerdem, sie hatte so unglaublich viel Kraft.
Mhm. Muss man ja auch haben, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man so früh schon alleine klarkommen muss.
Ja.
Oh Gott, ja.
So, nach Angaben ihres Bruders Ayhan besuchte er sie am Abend des 7. Februar 2005 in ihrer Wohnung. Dort kam es zu einem Streit, jedoch begleitet sie ihn trotzdem noch nach draußen und auch zur Bushaltestelle. Mhm. Dort fragte er sie, bereust du deine Sünden? Mhm. Und tötete sie daraufhin mit 3 Kopfschüssen.
Hä? Der Bruder? Mhm. Stimmt, wir haben ja Ehrenmorde. Och nee. An der Bushaltestelle?
An der Bushaltestelle.
Hatte der einfach eine Waffe dabei? Ja. Hat das jemand gesehen?
Nee, das war nachts.
Oh mein Gott.
Am 14.02. nahm die Polizei 3 ihrer Brüder als Tatverdächtige fest. Ermittler vermuteten das Tatmotiv Ehrenmord, nachdem sie erfuhren, dass Hatun ihren Ehemann wie die Familie verlassen hat. Ja. Dadurch war halt das Motiv klar, yo, sie hat gegen die Familie, die war eine Schande für die Familie und dann ist es ja meistens.
Boah, heftig, ey.
Zuvor meldete Hatun der Polizei mehrmals, gegen sie gerichtete Morddrohungen gemeldet zu haben, erhielt aber keinen Schutz. Überleg mal, was hätte verhindert werden können, hätte sie den Schutz bekommen.
Ja, vor allem fragt man sich dann, warum hat sie keinen Schutz bekommen, ne? Mhm. Kann man jetzt natürlich von der Perspektive auch einfach, dass sie halt einen türkischen Hintergrund hat, dass man dann, aber das, ja, das ist
natürlich ja genau weit, wie das Gleiche, dass Prostituierte auch oft nicht ernst genommen werden genau, von der Polizei, vielleicht deswegen.
Ja. Können wir natürlich nicht zu 100% sagen, aber es ist halt eine Vermutung, ne, die ich habe.
Kommen wir zum Rest der Familie. Und zwar im Sommer 2006, also ein Jahr nach der Ermordung, wurde ihre damals 16-jährige Schwester, ich weiß wirklich nicht, ich möchte ihren Namen wirklich nicht aussprechen, ihre 16-jährige Schwester von der Ebhard-Klein-Schule abgemeldet, da sie freiwillig in die Türkei ziehen wollte. Nach Aussagen von Pädagogen wirkte die Angabe der Freiwilligkeit unglaubhaft, da sie während des Gerichtsprozesses bei Pädagogen sich erkundigt hatte, wie sie von zu Hause ausbrechen könne.
Es trifft das auch noch die Schwester.
Mhm. Ihr Sohn Chan lebte bei einer Pflegefamilie, wie sie es wollte. Mhm. Ihre Schwester Asu hatte das Sorgerecht beantragt. Das ist ganz komisch jetzt und sehr... I don't know. Falls das aber abgelehnt wird, solle er zu seinem leiblichen Vater, der immer noch in Istanbul kommt, beziehungsweise der solle das Sorgerecht bekommen. Mhm. Was ja gar keinen Sinn damit ergibt, was sie eigentlich für ihren Sohn wollte. Sie wollte ja nicht, dass er zu seiner leiblichen Familie kommt.
Aber für sie war es trotzdem okay, dass er zum Beispiel zu der Schwester kommt?
Nein, sie wollte ja nicht, dass
er... Gar nichts mit der Familie zu tun
hat. Genau, haben, ja? Sie wollte nicht, dass er von ihrer Familie großgezogen wird.
Okay.
Der Sorgeantrag ihrer Schwester wurde halt abgelehnt, weil sie das nicht wollte.
Oh nee.
Ja.
Dann ist der Sohn zu dem Papa gekommen.
Das weiß ich nicht. Das ist ganz komisch. Sie legte zwar Beschwerde ein und mehr hat man auch immer nicht gefunden. Ich weiß nicht, was mit dem Sohn ist. Ich weiß nicht, wo er sich befindet.
Also, die Frau, die getötet wurde, hat sich gewünscht, dass der Sohn nach ihrem Tod, falls der eintritt, niemals zu der Familie, weder zum leiblichen Vater noch zu den Geschwistern noch zu ihrem eigenen
Vater kommt. Was heißt nicht niemals zu dem Vater? Sie hat nur gesagt, nicht zu ihrer Familie.
Okay.
Aber ich glaube nicht, dass sie will, dass er zu ihrem Vater kommt, denn sein Vater war ja auch jetzt nicht der beste Mann, sonst wäre sie ja nicht abgehauen.
Ja. Aber trotzdem wäre es dann so gewesen, wenn ihre Schwester das beantragt und der Antrag abgelehnt wird, kommt der Junge zu dem leiblichen Vater.
Ja, und der Antrag wurde abgelehnt. Das heißt, also kann man davon ausgehen, müsste er bei seinem Vater leben.
Ja, okay.
Im März 2009 wurde bekannt gegeben, dass die Kosten für den Grabstein von der Familie noch nicht beglichen wurden. 4 Jahre nach dem Mord hat niemand sich innerhalb der 4 Jahre darum gekümmert, dass der Grabstein bezahlt wird. Das Grab befindet sich auf dem islamischen Teil des Landschaftsfriedhofs Gartow und nach Stand 2015 wird das Grab nicht gepflegt.
Boah, ich finde das heftig, nur weil man... Ja, da sieht man
halt, wie wichtig die Religion ist. Warum will die ihre Schwester ihren Sohn kriegen, aber hat nicht mal...
Will nicht mal das Grab pflegen, nicht mal einmal durch.
Ja. Ja. Kommt zu einem Gerichtsverfahren.
Die kann einem echt nur leid tun, ne, die Arme.
Wirklich. Und zwar, der erste Prozess war direkt im Juli 2005. Erhob die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen die drei Brüder der Getöteten wegen gemeinschaftlichen Mordes, wobei sie ihnen niedrige Beweggründe und eine heimtückische Vorgehensweise zur Last legte.
Aber warum denn jetzt alle drei Brüder?
Noch? Okay. Das Motiv sei die gekränkte Familienehre, obviously. Mhm. Die Brüder hatten sich für ihre Schwester geschämt, da sie eigenständig lebte und kein Kopftuch trage. Auch hatten sie befürchtet, sie würde ihren Sohn nicht gemäß den Traditionen erziehen. Mhm. Der älteste Angeklagte, Multu, der wurde 1980 geboren, 2005 war er 25 Jahre alt. Mhm. Das ergibt jetzt immer gar keinen Sinn, warum er war nicht der Älteste. Das war falsch. Er war nicht der Älteste, er war der Mittlere. Okay. Und er solle die, oder da wurden Geburtsdaten verwechselt, auf jeden Fall Multu, soll die Waffe besorgt haben. Ich entschuldige mich für meine Aussprache. Alpaslan habe in Tatortnähe moralischen Beistand geleistet.
Ach, der hat wahrscheinlich zugeguckt.
Genau, und der jüngste Bruder, Ayhan, gestand am 14. September den Mord. Er war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Hab mal die Eier mit 19, wenn deine anderen Brüder 26 sind. Der Älteste müsste 26 sein. Ja.
Also der 19-Jährige soll die also getötet haben. Ja. Und der andere soll zuguckt haben und der andere soll besorgt, die Waffe besorgt haben.
Mhm. Am 9. März 2006 versuchte er während einer Gefängnistransportation... Heißt das so?
Gefängnistransport.
Genau, wir... Oh mein Gott. Während eines Gefängnistransports zu entkommen. Mhm. Dies war auch der erste Fluchtversuch aus einem Gefängnistransport in Berlin seit 1987. Oh.
Also dieser 19-Jährige,
ne? Genau, der wurde dann nicht verurteilt. Komme ich gleich zu. Mhm. Am 5. April 2007 wurde er erneut verurteilt und erhielt 3 Monate Haftverlängerung wegen einer Schlägerei in der Jugendstrafanstalt, Gefängnismeuterei und Drogenbesitzes.
Hauptsache, der gesteht und versucht dann abzuhauen. Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, okay. Der Sozialwissenschaftler Ahmed Toprak geht davon aus, dass die ganze Familie in den Mord involviert war und ein Prozessbeobachter wie Rechtsanwältin Ulrike Zecher und die Soziologin Nekla Kelek werten das Tatgeständnis des jüngsten Bruders als Taktik, um die Familie als verantwortliche Ordnungsmacht zu entlassen. Also es macht ja Sinn, rein theoretisch, den Jüngsten, der noch 19 ist, er wird ja noch nach Jugendstrafrecht bestraft. Verurteilt, ja. Aber die gehen halt trotzdem davon aus, dass das Taktik war, weil er dadurch am wenigsten kriegt, im Gegensatz zu seinen 26-jährigen Brüdern.
Also er opfert sich quasi.
Genau, er hat sich halt theoretisch geopfert, aber die glauben, dass die ganze Familie dahinter steckt.
Boah, wie doof, dass es keine Zeugen gab in Berlin.
Ja, komme ich gleich noch zu. Oh. Werner Schiffauer, I have absolutely no idea, wer der ist, bestreitet hingegen das Tatmotiv Ehrenmord, da er für das zu undifferenziert hält. Mhm.
Vielleicht zu wenig.
Ja, aber ich finde da, also ich weiß nicht, was daran zu undifferenziert ist, weil ich finde, das spricht alles für sich. Ja. Am 11. Februar 2005 erhielt Ayhan von seinem Vater eine goldene Armbanduhr geschenkt, der Mörder. Mhm. Und nach Aussagen der Ermittler werden in strenggläubigen muslimischen Familien eine Uhr als Geschenk des Vaters für den Sohn als belohnend und aufwertend gesehen. Mhm.
Also wieder so ein Motiv dafür, dass alle dahinter stecken und alle davon gewusst haben. Ne? Mhm.
So, und jetzt kommen wir nämlich, es gibt eine Hauptzeugin. Oh. Und zwar ist das, wo hatte ich das denn? Das war die Freundin von einem der drei Brüder zu dem Zeitpunkt.
Die feste Freundin?
Genau. Die feste Freundin von einem der Typen. Wie hieß die? Melek hieß die. Mhm. Ja, lol. Okay. Dum, 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 dum. Da, die Hauptzeugin Melek, damalige Freundin von Ayhan, genau, dem 19-Jährigen. Mhm. Jedes Mal, wenn die Hauptzeugin und ihre Mutter mit Bodyguards und Schusswesten Ja, weil sie ja zur Hauptzeugin war. Das heißt, sie hat ja richtig Angst vor der Familie. Oh mein Gott. Wenn die ihre eigene Tochter umbringt, warum sollten die nicht die Ex-Freundin von der
Gamma bringen? Ah ja, sie hat ja gegen ihn ausgesagt.
Genau, sie hat gegen ihn ausgesagt. Den Gerichtssaal betraten, krempelte der Angeklagte den Ärmel hoch und zeigte demonstrativ seine goldene Armbanduhr.
Oh mein Gott, krank, oder? Wie gruselig. Wie kann man denn stolz auf sein, seine Schwester umzubringen?
Auf jeden Fall stehen seine damalige Freundin und ihre Mutter unter dem Zeugenschutzprogramm, weil die natürlich um ihr Leben fürchten.
Toll, die werden beschützt. Ja. Ist ja gut für die, aber ja, die andere nicht.
Gegen Ende des Prozesses wurde zunehmend Kritik an die Prozessführung geäußert, da Hinweise auf die Anwendung von sexualisierter Gewalt gegenüber Hatun nicht nachgegangen wurde. Mhm. Krass, oder?
Hatun ist jetzt die Freundin von
der. Nein, Hatun ist die Getötete.
Ach so. Ach, ja. Also haben wir wieder den Punkt, ja.
Urteil. Am 13. April 2006 verurteilte das Berliner Landgericht den jüngsten Angeklagten zu einer Jugendstrafe von 9 Jahren und 3 Monaten und sprach die beiden mitangeklagten älteren Brüder aus Mangel an Beweisen frei. Sehr viele Politiker haben sich, also wirklich verdammt viele Politiker haben sich zu diesem Fall geäußert. Einige meinten, ein Politiker, ich weiß jetzt nicht, wer das war, aber der meinte, das gar nicht so im negativen Sinne, er meinte eigentlich erst was Positives der Familie gegenüber, meinte dann aber, dass es besser für die Familie wäre, das Land zu verlassen. Mhm. Andere haben halt gesagt, dass das gar nicht geht, dass das eine Frechheit ist, wie dieser Prozess abgelaufen ist, allein aus dem Grund, dass die diese sexualisierte Gewalt rausgelassen haben. Mhm. Etc. Also es war generell, wahrscheinlich kennen einige vielleicht den Fall oder haben schon mal von dem gehört, weil der verdammt durch die Decke damals gegangen ist. Mhm. Weil das einer der Fälle war, der am bekanntesten für Ehrenmorde ist, vor allem in Deutschland.
Ja.
Ja, komme ich aber gleich nochmal zu. am 4. Juli 2014, nachdem Haftende von Ayan, wurde er mit einem Flugzeug in die Türkei abgeschoben. Mhm. Und er habe nach Angaben der Berliner Ausländerbehörde während seiner Haftzeit keine plausible Reue gezeigt, obwohl er in dieser Zeit eine Psychotherapie und eine 3-jährige Lehre zum Tischler absolviert hat.
Keine Reue gezeigt.
Ayan hingegen habe mit Deutschland abgeschlossen, da ihm keinerlei Hafterleichterungen zugestanden worden seien.
Er ist jetzt also beleidigt auf Deutschland, oder
was? Er ist beleidigt auf Deutschland. Super. Oder beleidigt auf das Gefängnis, weil man ihn nicht früher rausgelassen hat. Er wohnt seitdem im Haus seines älteren Bruders Multu in Istanbul, wo er einen Köfteimbiss betreibt, den ihm sein Bruder eingerichtet hat. Also er lebt eigentlich
alles, was ihm... Schmaus und Braus, oder wie
man das nennt. Ja, irgendwie so...
Dem geht's ganz gut.
Seinem älteren Bruder hat ihm das gegeben, hier, mach mal das. Ja. Im August 2007 wurde der Fall an eine andere Strafkammer des Landgerichts Berlin zur erneuten Verhandlung der beiden Brüder zurückgewiesen. Zurückverwiesen, Entschuldigung. Die beiden zunächst freigesprochenen tatverdächtigen Brüder befanden sich zu dieser Zeit in der Türkei und nur Multu besaß die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Und dann, um ein neues Verfahren zu eröffnen, wurde ein internationaler Haftbefehl beantragt und im Fall von Alpaslan, also der mittlere Bruder, glaube ich, der aber nur eine türkische Staatsangehörigkeit hatte, war es nur möglich, das Verfahren an die Türkei abzugeben.
Mhm, ja.
Da die halt alle dann auch nicht mehr in Deutschland gewohnt
haben. Keine Zuständigkeit halt.
Genau. Auch, ne? Da die türkische Behörde dies jedoch ablehnte, stellte die Berliner Staatsanwaltschaft das Verfahren 2008 wieder ein. Im Juli 2013, 8 Jahre nach dem Mord, leiteten die türkischen Behörden offiziell Ermittlungen gegen die beiden in der Türkei wohnhaften Tatverdächtigen Alpaslan und Multu ein.
Oh, okay.
Am 10. März 2015, also da ist ein Sprung von 2 Jahren, Generalstaatsanwaltschaft Istanbul Anklage vor der 10. Kammer des Schwurgerichts Istanbul erhoben. Die Berliner Justiz hatte den türkischen Behörden alle Unterlagen zu dem Fall gestellt, also hat gesagt, yo, go for it, verhaftet die einfach. Und im Januar 2016 wurden beide Brüder in Istanbul vor Gericht gestellt und wurden beschuldigt, den jüngsten Bruder mit der Tötung beauftragt und die Tatwaffe besorgt zu haben.
Okay.
Multu beschimpfte während des Prozessauftakts die Medien und sprach von einer Verschwörung. er hat die irgendwie als Hunde beleidigt oder so.
Ja.
Nachdem die Hauptzeugin nicht mehr vor Gericht erschien, also die Ex-Freundin von Ayaan, da sie mehrmals durch das Erstverfahren traumatisiert sei und von der Familie massiv angefeindet und bedroht worden sei, wurden die Brüder im Mai 2017 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
Ach, schon wieder. Das haben die absolut nicht verdient. Es gibt
immer einen zweiten Prozess.
Ach.
Am 22. Februar 2018 wurde bekannt, dass ein Berufungsgericht in Istanbul aufgrund der Beschwerde des türkischen Familienministeriums entschieden hatte, den Prozess gegen die Brüder wieder zu eröffnen.
Und während der ganzen Zeit hat der andere schön sein Köfte im Bürster weitergeführt.
Ja, der hat jetzt seine Strafe eh abgesessen. Der würde eh nicht mehr in den Knast kommen. Und der erste Gerichtstermin wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Das ist natürlich jetzt auch schon 2 Jahre her.
Mhm.
Das heißt, die warten eigentlich auch nur noch auf den Gerichtstermin.
Krass. Aber das ist doch auch kein Leben für die, oder? Ständig zu
bangen. Ja, vor allem seit 13 Jahren, ne?
Ja, ständig zu bangen, was jetzt los ist. Ja,
vor allem immer wieder vor Gericht zu stehen, immer wieder angeklagt zu sein und so. Geht schon teuer, für die Anwälte zu bezahlen.
Ja, vor allem für den Mord wurde ja schon jemand verurteilt. Das heißt, so eine heftige Strafe müssen die safe nicht absitzen.
Mhm. Naja, es geht, es ist halt Beihilfe zum Mord, ne?
Ja, okay. Wie nervig. Aber die Arme.
Mhm.
Ich wüsste gern, wie es dem Jungen, also jetzt dem Sohn jetzt geht und wo der ist.
Ja. Vor allem, ich finde es so krass, weil sie hat so wirklich, das finde ich so oft in solchen Fällen von solchen Mädels oder generell Menschen, die vergewaltigt werden, dass die immer so toll waren. Weißt du?
Ja.
So, die hat wirklich alles versucht. So, nachdem sie so eine Scheiße durchgemacht hat, hat sie trotzdem für ihren Sohn alles getan. Sie wollte ihr Fachabitur nachholen.
Ja.
Aber der Mord hatte Auswirkungen. Und zwar sorgte der Tod für bundesweit für Entsetzen und löste eine Debatte über Zwangsehen und Wertvorstellungen von in Deutschland lebenden muslimischen Familien aus.
Mhm.
Es gibt extrem viele Filme über diesen Ehrenmord. Also viele Filme über generelle Ehrenmorde beinhalten einfach nur, also da kommen viele rein und ihrer wird auch thematisiert.
Mhm.
Und zwar gibt es einen Film, der heißt Die Fremde, und da gibt es einen Kurzfilm, beziehungsweise eine kurze Doku, sind oft auch nur so 3-4 Minuten Filme, Anlass ihres 10. Todestages.
Mhm.
Es gibt viele Projekte, zum Beispiel ein Anti-Gewalt-Projekt Heroes, das seit 2007 besteht, und es gibt auch viele Bücher, die nach ihr geschrieben wurden.
Ja. So wie mit Sicherheit George Floyd, der wird mit Sicherheit auch richtig krass in die Geschichte eingehen, ne? Ja,
auf jeden Fall.
Ja, krass, ey. Boah, die Arme.
Also es gibt, ich finde das immer sehr krass, dass es immer so viele Morde braucht, bis irgendeiner so krass ausschlaggebend ist.
Oder dass es generell sowas braucht, damit sich da mal was bewegt, ne?
Ja.
Und leider gibt es sowas heute immer noch mit Zwangsehen.
Mhm. Gut. Ich hatte letztens aber auch noch was in einem Video gesehen über eine, die eine arrangierte Ehe hatte früher. Mhm. Und sie meinte, eine arrangierte Ehe ist nicht gleich eine Zwangsehe. Und das fand ich voll interessant irgendwie, weil, weißt du, das ist ja...
Vielleicht haben die da dann auch ihr Einverständnis
mit drin oder so. Ja, denke ich auch, weil Zwangsehe ist ja wirklich mit Zwang da drin. Und eine arrangierte Ehe ist einfach nur so, yo, hör mal, du bist jetzt schon älter, willst du nicht mal Kinder?
Ja.
Kommen wir.
Ja. Also ich finde, das ist echt ein heftiges Thema, keine Ahnung.
Ich finde das...
Gar nichts, muss ich ehrlich sagen.
Ja, natürlich nicht.
Ist doch auch in Indien so ein krasses Thema.
Ja.
Ne? Mit Zwangsehe.
Ja.
Ja, gut. Dann mache ich einfach mal weiter, würde ich sagen, oder?
Ja.
Gott, ich bin hier voll überfordert mit meinem iPad, ey. Ich habe sonst immer so schön Zettel.
Alles wir haben uns alles mal ausgedruckt und diesmal einfach nur alles elektronisch. Gar nicht unser Ding.
Gott, wir sind ja auch in der richtigen Pampa. Wir haben nicht mal ein Netz hier drin. Okay. Kommen wir zu meinem Fall. Mein Fall ist der, also beinhaltet quasi eine sehr brutale Gewalttat in Limburg. Limburg ist eine Stadt oder ein Ort in Deutschland.
Mhm.
Der Fall ist quasi... ziemlich heftig. Also ich fange jetzt einfach mal ganz komisch an.
Mhm.
Also anders als sonst. Und zwar bringt der Polizisten und Feuerwehrleute, die schon echt einiges gesehen haben, richtig, die sind heftig schockiert von dem Fall.
Mhm.
Und sie müssen, wenn sie daran denken, halt schlucken und können es halt kaum fassen, was da passiert ist. Also mein Fall, muss man sagen, ist auch gar nicht so lang, würde ich sagen. Oder die Tat an sich ist gar nicht so lang. Aber ich finde es halt einfach crazy, dass das so intim ist quasi, weil man sich
erkennt. Ja, es sind ja meistens bei solchen Fällen, dass da nicht viel viel so dahinter steckt, beziehungsweise nicht viel darüber zu reden gibt oder ja, so. Sondern aber
es ist halt trotzdem einfach krass. Einfach
schockierend ist und ja.
Ja, Menschen, die in der Region leben, sind außerdem auch zutiefst erschüttert und können es halt selbst auch kaum glauben. Das ist aber auch, glaube ich, normal, weil stell dir mal vor, bei uns im Ort wird sowas passieren.
Also, ne? Für die, die es nicht wissen, wir wohnen im Kreis Münster.
Ja.
Und es ist jetzt letztens in Münster doch erst, was war das denn, mit jemandem, der die Tochter seiner Freundin vergewaltigt hat oder so? Mhm. Den Sohn? Also, weißt du noch, was da war?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich glaube, sobald es irgendwie in der Nähe ist und man vielleicht sogar, man weiß ja nicht, ob man die vielleicht sogar kennt
oder so. Ja, genau, so, das war einfach voll schockierend, weil das so, in der, so weißt du, so, keine Ahnung, wir sind so oft in Münster, das ist so unsere Hometown.
Ja, das und, ist echt heftig.
Oh,
da kriegt man natürlich auch mal so Angst, wenn man dann da durchläuft.
Und ja, so. Generell ist es einfach schockierend. Man denkt immer so, was passiert bei einem gar nicht. Man denkt so, passiert nur in Großstädten, irgendwo.
Ja.
Nee.
Ja, wie gesagt, die Menschen in der Region sind halt übertrieben erschüttert und können es halt, wie gesagt, einfach nicht glauben. Die Bluttat war deshalb so grausam, weil der Ablauf und die Brutalität auch kaum zu glauben sind. Mhm. Also weil es halt einfach unmenschlich ist. Und die Schlagzeile quasi über den Fall damals hieß, das spoilert jetzt schon heftig, aber ich finde es ganz gut getroffen, hinter einem demolierten Wagen, der eine Hauswand eingedrückt hat, liegt eine Frau, die einen zertrümmerten Schädel hat.
Mhm.
Kommen wir zum Tathergang, also was passiert ist. Es war halt, also der Täter ist ein 34-jähriger Mann und der hat, oh Gott, tunesische Wurzeln, glaube ich, lebt aber in Deutschland. Und der sucht seine Ehefrau um kurz nach 8 an einem Tag, an dem, ich muss mal kurz gucken, am 12. Mai, nee, Quatsch, am 25. Oktober 2019, also es ist halt auch noch gar nicht so lange her, ne? Habe ich extra jetzt gesucht, weil ich finde es immer ganz, ganz entspannt, sag ich schon, ganz spannend, wenn das nicht so lange her ist.
Ja.
Wie gesagt, der Mann sucht seine Frau, kommen wir gleich zu, warum. Und er wartet dann in der Nähe von einem Bahnhof auf sie, beziehungsweise er weiß, dass er da, dass sie da halt oft rumläuft. Und dadurch, dass es in der Nähe vom Bahnhof ist, gibt es da halt auch viele Zeugen. Er sitzt in einem schwarzen Audi, den er gemietet hat. Und um 8.25 Uhr, also wie knapp
mit dem gemieteten Audi.
knapp eine Stunde später entdeckt er seine Frau auf dem Gehweg. Und dann kommt es auch schon zum Tathergang, weil er Vollgas gibt und mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, also dafür, dass er aus dem Stand kommt, mit 84 km/h rast er in seine Frau hinein. Die fliegt dann quasi so über die Motorhaube und liegt dann da so drauf, rutscht dann aber, so wie ich das verstanden habe, wieder runter und hängt dann so vorne an dem Kennzeichen so halb dran. Der Wagen schleift die Frau noch circa ganze 30 Meter unter sich mit. Und es wurde halt so beschrieben, dass die quasi unter dem Auto so drunter klebt. Also die hängt da so drunter. Und sie ist währenddessen auch noch, wird vermutet laut Obduktion, dass sie dabei auch noch gelebt hat, also während sie geschleift wurde. Sie muss also die Schmerzen ihres Lebens gehabt haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie sehr das geschmerzt haben muss. Und sie hat aber, ich hoffe es zumindest für sie, so wie es in der Obduktion stand, wurde sie von hinten attackiert. Das heißt, sie hat nicht gesehen, wer es war. Wenn sie aber gelebt hat, nach dem, was gleich noch kommt, dann hat sie leider gesehen, wer es gemacht hat. Finde ich auch mal schlimm, dann für dich dann zu sehen, wer es auch noch ist, dass es dein Mann ist.
Ne?
Ja. Sie wurde erst über die Straße und dann über einen Parkplatz von einer Werkstatt geschleift, bis der Wagen schließlich durch ein zufällig offenes, so ein schweres Metalltor ist er durchgefahren und ist dann mit ganz immenser Wucht gegen so ein massives Backsteingebäude geknallt.
Boah.
Und da war die dann halt so dazwischen, ne? Zwischen Auto und.
Geht's doch gar nicht mehr.
Hm?
Brutaler geht's doch gar nicht mehr.
Jetzt wird's aber noch schlimmer. Was jetzt kommt, ist nämlich richtig krank.
Ich
trinke noch einen Schluck.
Ich hänge hier schon wieder halb auf dem Sofa. Ich trinke kurz einen Schluck.
Ja, also als hätte das noch nicht gereicht, steigt der Mann ganz entspannt aus dem Auto raus. Also der, ich weiß nicht, ob die Leiche quasi den Aufprall nochmal gedämpft hat. Aber der war zwar verletzt, aber halt nicht massiv. Der Mann steigt ganz entspannt aus Und das Auto ist schon am Qualm. Also es war schon ein richtig krasser Aufprall. Geht dann zum Kofferraum und holt aus seinem Kofferraum eine Axt raus.
Nein.
Und laut Zeugenaussagen, also es haben welche gesehen. Mhm. Und das kommt, es wird gleich noch schlimmer. Es wird gleich noch schlimmer. Und das ist wieder...
Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Danke, Mara, dass du uns unterbrochen hast.
Ja, genau. Es gab Zeugen. Und die haben halt auch gesagt, dass der ganz entspannt war. Also der ist ausgestiegen. Aber
warum?
Ist ganz entspannt. Ja,
ich weiß es. Ich verstehe es schon wieder. Aber okay, natürlich. Du hast auch, ich will gar nicht. Ich glaube, du bist einfach ein Schockscharre, wenn du sowas siehst.
Glaube ich auch.
Musste ich wirklich vor dem Erbrechen.
Das ging mit Sicherheit auch alles relativ fix. Mit Sicherheit. Das muss
man auch nochmal dazu sagen. Man darf ja niemanden beschuldigen.
Auf jeden Fall packt er die Axt und schlägt mit sehr heftiger Kraft auf den Schädel der Frau ein. Ganze 5 Mal.
Boah.
Ja. Die Frau war komplett wehrlos und ich hoffe für sie.
Ich hoffe es, dass sie tot war.
Ich hoffe, dass sie schon tot war. Und jetzt kommt das Heftige, wo ich mir wieder denke, das passt wieder zu der Zeit auch. Ne, es ist ja jetzt nicht lange her, ne? 2 Jahre ist das her. Es passt
war
wieder
das nicht zu... 2019?
Nein. Ja, doch.
2019. Das ist ein halbes Jahr her.
Ja.
Na okay, fast ein Jahr. Wir sind ja, ja schon... Ja.
Sagen wir, es ist ein Jahr her, aber es passt halt einfach zu der Zeit. Und zwar haben die Zeugen das gefilmt.
Ey, das passt wirklich so krank zu dieser und Zeit.
Und diese Videos...
Nein, sag's nicht.
Konnte man Minuten später im Internet finden. Und da war ich so, Alter,
ist das ist so respektlos, wirklich.
Also ich finde es schon respektlos, wenn man an der Autobahn langsamer fährt, ja, um sich das anzugucken.
Ja.
Wenn man dann noch das Handy zückt, geht gar nicht, aber bei sowas, das filme ich doch nicht.
Du kannst die Leute dafür
eine Anzeige kriegen. Klar, natürlich, ne? Ja.
Das war, weißt du noch, als in, wo wir gerade doch schon von Münster reden, als in Münster von dem Hotel ein Mann gesprungen ist.
Das haben auch Leute
gesehen. Das hat nicht nur einer gefilmt, das haben nicht nur zwei Leute gefilmt, das haben 50 Menschen oder sowas gefilmt.
Wie macht man das, ganz ehrlich?
Ich verstehe wirklich nicht, wie man so, also wirklich, das ist so respektlos.
Ja.
Von wie, an was denken, also wie krank sind Menschen, dass die das eher, oh,
dass das das erste,
da muss ich jetzt mal Handy zücken und mal Video aufnehmen. So, anstatt vielleicht einfach mal die Polizei zu rufen oder einfach zu sagen, yo, hilft der Frau denn niemand oder
und
so.
Weißt du, was ich noch schlimmer finde, ist, die Sachen, das, also das Ding ist, wenn man das filmt und es online stellt, denk mal an die Angehörigen. Stell dir mal vor, die finden übers Internet heraus, dass gerade jemand gestorben ist. Vor allem schon,
du weißt es noch gar nicht.
Und ja,
dann siehst du genau. Video und bist so,
ja, das finde ich noch viel, also finde ich noch viel schlimmer. Klar, respektlos dem Opfer gegenüber, aber stell dir mal vor, du findest übers Internet heraus, dass jemand von deinen Angehörigen gerade, also sorry, aber stell dir vor, du erkennst, wie schlimm das ist ja sowas von schlimm für dich. Genau. Also, ob die Frau bei der Tat noch gelebt hat, ist unklar und das soll die Obduktion wohl klären. Ich habe aber keine weiteren Infos dazu gefunden. Ob sie nun noch gelebt hat oder nicht, aber wie gesagt, ich hoffe einfach für sie, dass sie es nicht mehr getan hat. Eine Streife kommt sofort zum Tatort, weil die gerade in der Nähe waren, aber es haben wohl welche auch angerufen natürlich. Ne? Und die zücken direkt ihre Waffen und was komisch ist, ist, dass der Täter sich überhaupt nicht wehrt dagegen. Also der lässt seine Waffe fallen, hört auf mit seiner Tat und lässt sich auch wehrlos festnehmen. Also der rennt nicht weg oder keine Ahnung, was man da vielleicht, weil der auch von dem Unfall noch ein bisschen...
War das ein religiös Ange...
Dazu findet man nichts sein.
Okay, also weil sonst kann ich mir auch vorstellen, weil religiöse Menschen vielleicht oft so sind, ich möchte für meine Sünden büßen. Ich habe gerade eine Sünde begangen, das ist ein bisschen mir bewusst. Und dafür muss ich jetzt halt...
Ja.
Ne?
Vielleicht hat der... Es gibt ja auch viele Täter, die das einfach... Die sind... ganz bewusst und die stehen auch bewusst zu ihrer Tat.
Wenn
und
es so eine krass geplante Tat ist, dann sind die so, das
ist mir wert. Es gibt ja ganz viele, die dann einfach ganz ruhig und
die denken so... Wie krank bist du denn, wenn du sagst, ich weiß, dass ich hier für den Knast komme, aber das ist es mir wert.
Ja, die denken so, ich habe jetzt das geschafft, was ich schaffen wollte.
Ja, die denken sich wahrscheinlich, in Deutschland ist er nach 10 Jahren auch mal wieder oder 15 Jahren ist er auch wieder raus, also 15 Jahre verloren.
Ja, also der hat halt einfach keinen Widerstand geleistet. Ja, zu dem Tatort rücken dann Feuerwehr und Polizei an. Der Tatort wird obviously weitläufig abgesperrt. Das Auto und die Leiche sind aber wohl trotzdem noch zu sehen, weil natürlich das natürlich auch ein bisschen verteilt war, ne? Weil der Tatort muss ja so groß gewesen sein, alleine weil die ja schon 30 Meter mitgezogen wurde. Leute von der Spurensicherung markieren die Gegenstände, die das Opfer bei dem Aufprall verloren hat. Das war zum einen eine braune Handtasche, bei der der Tragegurt abgerissen ist und ein Handy, was auf dem Bürgersteig gefunden wurde. Außerdem liegt ein ihrer Turnschuhe mitten auf der Fahrbahn. Also die hat das unterwegs verloren.
Das ist nicht so komisch, als wäre das einfach so ein Gegenstand, den sie random verloren hätte.
Die Kripo hat gesagt, es soll ja natürlich halt eine Beziehungstat gewesen sein. Und das Komische ist halt, dass Nachbarn und Geschäftsleute aus der Umgebung beschrieben haben, dass das Paar als freundlich und gut situiert, also gut eingegliedert gelten soll. Das Komische ist aber, bei diesem Paar, über das sie reden, handelt es sich nicht um die Täter und um das Opfer, sondern um ein Paar, was völlig lebendig ist.
Hä?
Ja. Und da habe ich mich
gefragt... Wie jetzt? Also reden die über ganz andere
Menschen? Die reden über ganz andere Menschen, die dachten aber, dass die das wären. Und da habe ich nicht ganz verstanden, ob die sich vielleicht als andere ausgegeben haben.
Ja. Oder ob hier die Leute verwechselt haben und die Nachbarn von links meinen, nicht von
rechts. Ich fand's auch richtig komisch. Ich habe auch nichts dazu gefunden, warum die jetzt verwechselt haben
oder so. Hast du was dazu gefunden, warum der die umgebracht hat? Hat der irgendwas dazu?
Kommt gleich noch, ja.
Gott sei Dank.
Bei dem Ehepaar, um das es sich im Fall handelt, wird dann nachher aber bewusst, dass die sich getrennt haben.
Mhm.
Und die Frau mit den zwei gemeinsamen Kindern in ein Frauenhaus geflüchtet ist.
Mhm.
Und das ist auch mit nachher Tat, warum der die umgebracht hat.
Ja, aber ich meine, die muss ja schon Angst vor ihrem Mann gehabt haben, wenn sie wirklich in ein Frauenhaus flüchtet und nicht zu ihren Freundinnen, Eltern oder sonstigen.
Ja, weil er soll die nämlich öfter ins Gesicht richtig festgeschlagen haben und den Sohn wohl auch einmal. Und dann hat die halt die Kinder genommen und ist dann ins Frauenhaus geflüchtet. Für gut behandelt. Und gleich kommt auch noch was dazu, wie der die gefunden hat in dem Frauenhaus. Mhm. Weil... Die Frau hat nämlich ihre Kinder in die Kita gebracht und war auf dem Rückweg.
Mhm.
Und da hatte die dann aufgefunden von der Kita.
Scheiße.
Ja. Die Kinder waren ein Mädchen und ein Junge im Alter von 2 und 3 Jahren. Oh. Traurig, aber man muss zum Glück sagen, in einem Alter, wo man das vielleicht auch noch nicht ganz so versteht, was passiert ist. Ne?
Ja.
Aber egal wie alt es
natürlich. Egal wie alt, ich glaube, vor mit dem Alter bist du so krass noch an deine Mama gewöhnt. Ja. Und Mama fixiert.
Ja. Das Jugendamt holt die beiden Kinder aus der Kita ab und nimmt sie in Obhut.
Wie schlimm das für die Kinder ist. Die werden normalerweise immer von ihrer Mami abgeholt.
Ja, und die wurden auch gerade erst von ihrer Mami weggebracht, ne?
Ja, gerade von der Mama weggebracht und dann.
Ja. Ja. Auf einer Überwachungskamera der Werkstatt, auf dem Parkplatz, wo das da passiert ist, wo die dann nachher in das Haus gefahren sind, ist die Fahrt komplett zu sehen. Also 30 Meter hört sich viel an, aber es ist gar nicht so viel. Also es hat sich alles auf diesem Parkplatz abgespielt. Also von der Straße durch das Tor auf dem Parkplatz. Ja. Aber der Winkel hat wohl gepasst. Und das ist wichtig für die Unfallanalytiker, weil die halt dann nachverfolgen konnten, wie das passiert ist. Und natürlich auch ein krasser Beweis, ne?
Mhm.
Wobei er obviously schuld war, weil es gab genug Zeugen und Videos, ne?
Ja, glaube ich, gibt
keine Zweifel. Bei all dem wurde aber niemand anders schwer verletzt, was natürlich gut ist. Also keine Passanten oder so, die auf der Straße gelaufen sind. Lediglich eine Frau wurde leicht gestreift von dem Auto. Der Täter wurde verletzt, dann medizinisch versorgt und dann halt dem Haftrichter vorgeführt. Er schweigt aber über seine Tat erstmal. Der Richter erlässt trotzdem Haftbefehl wegen Mordes und ordnet den Vollzug an. In Limburg, also da, wo das passiert ist, beginnt am 12. Mai, also knapp vor einem Monat, 2020, der Prozess gegen den Aktsmörder und der heißt Imad A., also der Nachname ist nicht bekannt.
Mhm.
Und der 34-Jährige ist wegen heimtückischem Mord aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Die Tat war, wie gesagt, am 25. Oktober 2019 und die Mutter war halt auf dem Rückweg von der Kita und ist mit den Kindern, wie gesagt, ins Frauenhaus geflüchtet, weil er eben gewalttätig war. Und ja, hier steht jetzt halt nochmal der genaue Tathergang. Finde ich aber ganz interessant, weil ich habe es gerade nur grob erläutert, aber nochmal, um sich das so vorzustellen. Also die Frau wird von hinten erfasst und wird erstmal 22,5 Meter weit nach vorne geschleudert. Und ihr Körper, also das ist so voll schwer zu verstehen, weil erst liegt die auf der Haube. Und irgendwann wird die dann weggeschleudert und dann wird der Körper so dolle geschleudert, dass der Verkehrsschilder an einer Straßenlaterne verdreht.
Was?
Ja. Nee, Verkehrsschilder verdreht und an einer Straßenlaterne in 3,60 Meter Höhe trifft er dann halt so auf die Straßenlaterne auf. Ja. Der Unfall ist die Todesursache. Also war sie doch
tot. Oh Gott sei Dank, sie war tot.
Und dann wurde sie noch... Oh mein Gott.
Boah, aber dann denke ich auch wieder so, was bist du für ein ekliger Mensch, dass du nochmal draufhauen musst.
Genau. Ja. Jetzt ist halt nochmal hier nochmal klar gemacht einfach, dass der halt ganz beruhigt dann aus dem Auto rausgestiegen ist und die dann halt gegrillt hat. Die Kinder sind mittlerweile in einer geheimen Pflegefamilie, also die Pflegefamilie wird halt geheim gehalten, die haben auch eine neue Identität gekriegt, damit der Vater nicht jemanden noch vielleicht beauftragen kann.
Ja, vor allem sind die in einem Alter, klar, mit 2, 3, man sieht ja schon jemandem ähnlich, aber die verändern sich und die sind bestimmt auch in eine Pflegefamilie in ganz woanders Deutschland gekommen und nicht in der gleichen Stadt oder so.
Ja. Das Jugendamt ist in dem ganzen Fall übrigens auch Nebenkläger. Also die klagen den Typen mit an.
Mhm.
Kommen wir dazu, was der Angeklagte sagt. Also dieser Imad. Gegenüber den Ermittlern hat er sich nicht zur Tat geäußert. Er hat sich dann aber im Rahmen einer eines psychiatrischen Gutachtens dazu geäußert. Dabei hat er die Tötungsabsicht zugegeben. Und zwar soll er angeblich gesagt haben, er habe seine Frau erstechen wollen, es sich aber kurzfristig anders überlegt. Und was dafür spricht, ist halt, dass er sich im Internet über das Vorgehen des Schwertmörders in Stuttgart informiert hat. Mhm. Was aber dann wieder dagegen spricht, ist halt, dass er sich 16 Stunden vor der Tat als quasi Mordwaffe diesen Audi gemietet hat.
Warum denn ein Audi? Man hätte auch einen Billowwagen sein.
Keine Ahnung, ein PS-starken Audi A6 Avant, neuestes Modell mit 150...
Teuer, Junge. Gemietet. Richtig gegönnt.
Ja. Imad A. werde sich zu Beginn der Verhandlungen voraussichtlich zur Tat äußern, sagt Verteidiger Wolfgang Stahl. Dieser Wolfgang Stahl ist übrigens auch, so wie ich das jetzt gedeutet habe, den ganzen Fall über pro für den. Also klar,
er verteidigt den also richtig.
Ja, also klar, es gibt ja auch Pflichtverteidiger, die müssen sich ja, also Strafverteidiger, also ne, die müssen sich ja dann, klar, die müssen den ja verteidigen, ist ja deren Job. Ja, ja. Aber man hat so den Eindruck, dass er ihn wirklich auch so persönlich verteidigt, also dass er das wirklich, ich will ihm da jetzt auch nichts vorwerfen, ne, aber das es kommt halt so, ist so mein Gefühl.
Mhm.
Dann steht halt die Frage im Raum, ob Imad voll schuldfähig ist. Und da sagen die eben, dass es halt die spannendste Frage im Prozess war und für das Urteil auch die entscheidende Frage. Und dann sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft ja, dass er voll schuldfähig ist. Dieser Mann heißt Hans-Joachim Herrchen und er bezieht sich dabei auf das psychiatrische... Wie heißt der? Hans-Joachim Herrchen. Nicht Herrchen.
Ach so.
Herrchen.
Okay.
Und dabei bezieht er sich eben auf das psychiatrische Gutachten.
Hm.
Und daraufhin sagt dann der Verteidiger von ihm, Wolfgang Stahl, wieder abwarten. Also einfach abwarten.
Ah, ja.
Er betont, dass es sich um ein vorläufiges Gutachten handelt, also dieses psychiatrische, und somit auch nur um ein vorläufiges Ergebnis. Und dann steht hier in Anführungsstrichen, die Staatsanwaltschaft Limburg hat mit dem Konjunktiv und der Unschuldsvermutung erhebliche Probleme und verkündet ihre Anklagehypothese oder das vorläufige Ergebnis des Sachverständigen, als handle es sich um bereits feststehende Tatsachen, sagt der Anwalt. Klingt jetzt schwer, aber daran, weißt du, was ich meine? Mhm. Mit, dass er irgendwie so selber nicht glaubt, dass der das war. Oder er war es ja. Ist ja offensichtlich. Ja, aber er verteidigt ihn trotzdem so krass. Er habe das Gutachten von 2 aktiven Universitätsprofessoren methodenkritisch überprüfen lassen. Und dann sagt er noch, nach deren für mich ausgesprochenen und gut nachvollziehbarer Bewertung besteht noch erheblicher gutachterlicher Erörterungsbedarf, so Stahl. Also er stellt die ganze psychiatrische Gutachten stellt er einfach in Frage. Ich mir denke, das ist doch für jeden offensichtlich, was der Typ gemacht hat. Dann steht die Frage im Raum, ob der Täter angetrunken oder krank war.
Mhm.
Weil man halt eine Begründung dafür sucht. Ne? Also ja, man muss ja alles betrachten. Die Blutuntersuchung nach der Tat gab aber, also er gab halt, dass er weder Alkohol noch Drogen genommen hat. Jemand war aber wochenlang vorher krankgeschrieben. Denn er soll sich angeblich Sorgen um die Kinder gemacht haben und hat deswegen unter psychischen Problemen gelitten. Als er dann Mitte Oktober, also eigentlich ja kurz vor der Tat, ne? Ja, kurz vor der Tat. Als er Mitte Oktober von den Anzeigen wegen Körperverletzung erfuhr, die seine Frau gegen ihn geschaltet hat, beziehungsweise es ist seine Ex-Frau, soll er sehr angeschlagen gewesen sein und er soll sich auch in psychiatrische... Er soll sich auch in psychiatrische Therapie begeben haben. Und seiner Schwester soll er danach noch geschrieben haben und ihr gesagt haben, es sei was Schlimmes passiert, er wisse aber noch nicht was.
Oh.
Ja, ganz komisch. Creepy. Und dann war ich so, ja und jetzt? Und dann stand da einfach nichts mehr. Ich war so, hallo?
Excuse me?
Ja, also More ich kann mir vorstellen, please? Dass das kurz vor der Mord war und dann ihr schon geschrieben
ja,
hat.
Ja, so. Bestimmt, ne?
Selbst saß er so im Auto und hat so geschrieben.
Was ist passiert? Mal gucken,
genau was. Mal gucken.
Lass einfach mal auf mich zukommen.
Vielleicht auch einfach, wie ich den Unfall überstehe und ob ich das dann mit der Art
hinkriege.
Kommen wir dazu, welche Strafe ihn erwartet. Ihn erwartet eine lebenslange Haftstrafe, die frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt
wird. Love Germany, lebenslang, also frühestens nach 15 Jahren.
Ja, und das finde ich, das regt mich im Deutschen tatsächlich auch. Also in Amerika werden die dann 5-mal lebenslänglich verurteilt mit Todesstrafe.
5-mal lebenslänglich, die werden dann meistens so 200 Jahre oder so kriegen.
Ja,
die.
Und bei uns heißt es dann lebenslänglich, ja, aber mit guter Form kannst du auch in 15 Jahren wieder rauskommen.
Wir haben gerade TV geguckt mal wieder, wir gucken beide kein TV. Aber
hier ist ja kein Internet, deswegen kann man nur Fernsehen
gucken. Genau, deswegen kann man nur Fernsehen gucken. Und wir haben auf RTL Nitro, habe ich vorhin im TV-Programm nachgeschaut, liefen Medical Detectives, natürlich unser, das läuft auch heute noch bis 24 Uhr, also 24 bis 0 Uhr, also wir haben gleich noch
die ganze Nacht haben wir noch Zeit.
Zeit, das zu gucken. Und da war auch, ein Mann hat eine Frau ermordet und ein Kind vergewaltigt. Also es war, er hat die Oma ermordet und die Enkeltochter vergewaltigt und er hat einfach dick 55 Jahre bekommen.
Ja.
Und in Deutschland werden die halt easy nach 20 Jahren frei.
Ja, hier steht ja auch, eine lebenslange Haft, die frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann, aber auch nur, wenn er wegen Mordes verurteilt wird, logischerweise. Das steht also noch in den Sternen. Alles andere wäre für die meisten Beobachter halt eine große Überraschung, weil alle denken sich halt, ja, wir wissen ja, dass der schuld ist. Schuldig ist.
Klar.
Nur nicht für Wolfgang Stahl.
Ach so.
Also sein Verteidiger, der findet den ja ganz toll.
Dort auf den Videos war das für ein anderer.
Ja, er hält es für durchaus denkbar, dass ein Mandant nicht lebenslänglich bekommt. Erstens, wegen der möglichen verminderten Schuldfähigkeit. Ich denke mir so, welche verminderte Schuldfähigkeit?
Das ja, hallo, der war schockiert darüber, dass seine Frau ihn, seine Ex-Frau ihn angezeigt hat. Ach so, das kann schon mal schockieren sein.
Die ist jetzt wahrscheinlich auch noch selbst schuld daran.
Ja, da sicher.
Und zweitens, weil der angeklagte Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe nach der Rechtsprechung des Strafsenats des Bundesgerichtshofs bei Intimiziden nicht unproblematisch sei. Ja, ist jetzt schwer zu erklären, aber eigentlich allgemein, dass er halt sagt, dass er halt eine verminderte Schuldfähigkeit hat, also dass er nicht, dass er quasi ja eine Begründung dafür hat, weil sie hat ihn ja verlassen und sie hat ja die Kinder mitgenommen und sie hat ihn ja angezeigt, deswegen darf er das bestimmen.
Von normalerweise ist doch verminderte Schuldfähigkeit immer, wenn die irgendeine Krankheit haben, wenn die
ja, es wird ja auch, dieser Anwalt bezieht das ja auch darauf,
weil aber er was war hat ja, er denn?
Ja, er war ja krank, er war ja so stark getroffen von der Scheidung und von der Anzeige.
Bisschen deswegen depressed war er psychisch und dann krank.
Ja, der tickt doch nicht ganz auf den Unterstrahl.
Antonia ist komplett entsetzt.
Ja, der macht mich völlig fertig. Vor allem
ja, was ist denn Spaß?
Vor allem habe ich da auch Bilder von ihm gesehen. Und der hat da so richtig dreckig in die Kamera. Boah, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu krass hier reden. Aber ich sag's nochmal, ich habe halt das Gefühl, dass der das halt...
Ja, obviously.
Dass er ihn halt persönlich irgendwie vertritt. Ich weiß auch nicht,
was er. Aber ganz ehrlich, so ist das ein Strafverteidiger, ist das, ne?
Ja.
So einen Strafverteidiger brauchst du. Ich sag's dir, alle anderen denken, du bist... Das ist das größte Arschloch, aber du selbst kommst vielleicht...
Und das steht ja hier auch. Also wirklich, die... Das Gericht, das, wie nennt man die, also alle sind quasi gegen ihn.
Ja, ja.
Also alle, die dazugehören zu so einem Fall.
Ah ja, Antonia.
Das auch oft. im Raum steht dagegen aber auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Und in diesem Fall käme der Täter auch nach 15 Jahren nicht frei.
Na, Gott sei Dank.
Naja, es kommt dann halt immer drauf an, wie er eben verklagt wird. Danke, also wie er verurteilt wird. Eine Wiederholungsgefahr dürfte die Kammer nicht sehen. Weil das ja keiner ist, der aus einem bestimmten Motiv, also...
ja eben, dadurch ist es doch so gruselig, dass er aus keinem Motiv gehandelt hat.
Genau, also er ist nicht wie ein Serienmörder, weil der zum Beispiel das und das am Morden toll findet, sondern einfach nur, weil er dann in dem Moment nur auf seine Frau eifersüchtig war. Weil
ja, aber irgendwie tritt er so
schnell bei einem anderen Opfer nicht auf. So denke ich mir das jetzt.
Ja, also, weißt du, was ich meine? Wenn er wieder heiraten sollte, wenn er irgendwann freikommt, genau, ja, und so, dann kann es natürlich
ja
sein. So. Naja.
Ja, genau. Aber andererseits eben könnte auch sein Verhalten nach dem Unfall der absolute Vernichtungswille, also dass der das voll toll fand, ein Kriterium dafür sein, dass er halt dann doch
ja
länger verurteilt wird.
Hoffentlich kommt er aber nicht raus.
Ja.
Oh Gott.
Ja, jetzt habe ich noch so ein paar Infos zu den Hintergründen. Das ist aber auch gerade eigentlich das, was ich gesagt habe. Also die Frau, die umgebracht wurde, die hieß Sana und die hat das gemeinsame Haushalt Ende Juli mit den Kindern verlassen, weil ihr Mann sie halt geschlagen hat und halt auch ihren Sohn zumindest einmal, aber das hat ihr wohl gereicht.
Ja, sollte auch.
Anfangs bemüht sich Imad noch freundschaftlich um einen Kontakt. Seine Sorge gilt den Kleinen, die er unbedingt bei sich haben will. Das Blatt wendet sich aber wohl danach ein paar Wochen und Sana zeigt halt Imad nach Gesprächen mit Mitarbeiterinnen des Frauenhauses halt an. Und erst wird ihm halt ein Annäherungsverbot ausgesprochen bzw. zugestellt. Und das, also gegen das verstößt er dann mehrmals auch. Und Mitte Oktober kam dann die Vorladung für den 29. Warte mal. Für den 29. Oktober hat er eine Vorladung gekriegt und am 25. Oktober hat er die Tat
verbrochen.
Also der hat eine Vorladung für den 29. Oktober bekommen und an diesem Tag sollte halt auch das Sorgerechtsverfahren geführt werden. Imad muss dadurch klar geworden sein, dass er halt nicht mehr an seine Kinder drankommt und er fasst halt deshalb dann vermutlich den Entschluss halt seine Frau umzubringen, damit sie ihm halt quasi nicht mehr im Wege steht.
Was denkt er denn? Oh, jetzt will ich meine Frau, dann kriege ich die Kinder. So.
Ja.
Aber ich muss voll sagen, voll stark von ihr einfach, dass sie sofort ihren Mann verlassen hat, weil es gibt halt wirklich leider sehr viele Frauen, die das sehr lange mit sich machen lassen und sich nicht trauen, von ihren Männern zu trennen.
Ja.
Oder das auch teilweise mitmachen lassen, wenn die Väter diese Kinder schlagen.
Ja.
Natürlich gibt es das auch andersrum, ne? Muss man natürlich auch mal sagen. Aber voll stark von ihr. Und das ist auch wieder so traurig wie bei meinem Fall. Sie wollte ihr Leben wirklich gerade
neu anfangen. Und da kommen wir auch nochmal dazu, was mit deinem Fall auch ähnelt. Und zwar soll die Ehe von denen nämlich nicht aus Liebe gewesen sein, sondern die wurde halt von den Eltern arrangiert.
Mhm.
Und die beiden haben halt auch 2012 in Tunesien geheiratet. Also halt auch wieder so Traditionssache, ne?
Ja.
Ja. Ach genau, dann hat mich die Frage noch interessiert, wie der halt an diese, an die Waffe gekommen ist. Ach, die an die Axt. Waffe. Nee, an, wie der die gefunden hat, wie der das Frauenhaus gefunden hat, weil das ist ja eigentlich geheim.
Stimmt, ja.
Fest steht, dass jemand Mitte August einen Detektiv beauftragt hat. Hey, ich glaube, was ist denn das für ein Detektiv? Der sagt, yo, ich such die für dich. Ein Detektiv beauftragt hat, den Aufenthaltsort seiner Frau herauszufinden. Der Detektiv beobachtet eine Freundin von Sana, zu der sie nach dem Auszug geflohen ist und kommt so schnell auf das Frauenhaus. Weil die beiden dann sich wahrscheinlich da angemeldet haben und so.
Ja.
Der Mann soll aber, also der, wie hieß er nochmal? Imad? Soll allerdings schon vorher das Versteck gekannt haben und das auf einem Video dokumentiert haben. Und dann sagt Verteidiger Stahl, dazu wird mein Mandant sich gegenüber dem Gericht erklären.
Hat er das?
Keine Ahnung.
Bestimmt nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber jetzt kommt nochmal, wie der Prozess abgelaufen ist. Und zwar die Strafsache 2KS3JS und dann bla 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 die Zahl von ihm, also Häftlingszahl. Wurde um 9 Uhr im Saal 129 des Landgerichts geführt. Und dann wird die Anklage verlesen, aber das ist jetzt noch aktuell. Das wurde nämlich auf den, auf den 20. Mai gelegt.
Diesen Jahres?
Ja. Also es ist ja, das ist ja, das, ja. Die Tat war letztes Jahr und jetzt wurde die Anklage auf den 20. Mai gelegt. Und dann wurden weitere
Corona verlegt.
Nochmal verlegt. Und dann wurden weitere Termine auf den 25., den 29. Mai, auf den 2. Juni, mein Geburtsdatum, und auf den 4. Juni angesetzt. Und dann, in Abhängigkeit vom Verlauf der Hauptverhandlungen, werden noch weitere Termine festgelegt. Das heißt, der Fall ist immer noch ungelöst. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt sagen, dass der verklagt wird, aber es zieht sich schon so lange an. Ja, der wurde ja schon verklagt, aber ob er halt schuldig gesprochen wird. Und das Problem ist, dass dieser Anwalt wirklich gut ist.
Aber was? Ich verstehe wirklich nicht,
wie er gut sein kann. Er muss aber gut sein, weil das Video, die haben das Video, die haben ihn doch auf Beweis. Und der muss wirklich gut sein. Der bezieht sich halt richtig krass auf dieses...
Was ist denn für einen krassen Anwalt?
Der bezieht sich halt richtig krass auf dieses... wie heißt das denn?
Psychiatrisches
Gutachten. Auf das Gutachten, dass ihm das, weil er krank war, dass das deswegen so gehandelt hat.
Krass.
Ja, und das ist halt so in schlimm, Deutschland auch ein Problem, dass du halt musst halt alles zu 100% beweisen können.
Ne? Das ist halt so schlimm, wenn er freikommt, ja. Oh mein Gott.
Was man dazu noch sagen muss, ist, dass der Mörder vorhatte, sich selbst danach umzubringen, ist aber nicht dazu gekommen ist. Ja. Und was ich halt an dem Fall so doof finde, was mich so aufgeregt hat, ist, dass das halt so ein, wie nennt man nochmal offene Ende? Offene Fälle? Cold Case-Fall ist, weil es halt einfach, nicht weil es keine Ermittlungen mehr gibt, sondern weil es halt jetzt aktuell ist, ne? Ja. Also, aber vielleicht kann man euch da mal so ein paar updaten. Monaten können wir nochmal genau, gucken. Dass man, dann euch da vielleicht nochmal ein Update reinbringen. Ja, genau.
Krass. Ja. Heftig.
Ja, und ich fand, wie gesagt, auch die Tat an sich natürlich, die ist grausam as fuck.
Schlimm, wirklich, das war wieder schlimm, so ein Fall. Aber ich finde halt
diesen Anwalt, gemacht, der macht mich fertig, ne?
Wirklich?
Der Verteidiger, der macht mich platt. Ehrlich, also ich will mich da wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der macht halt auf mich den Eindruck, er macht quasi nur seinen Job, aber wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, als würde das persönlich unterstützen, so, weil ja, sonst hängt man
sich da doch nicht rein. Ich habe ihn halt auch richtig krass, ne, wie er sich da reinhängt und dass er wirklich es eventuell daraus schafft, da muss man sich denken, ey, so ein Anwalt muss halt eigentlich haben.
Mhm, ja. Er macht seinen Job halt gut, ne?
Muss man, also klar, er macht alles als richtig. Außenstehende Person hasst man den vielleicht.
Ja.
Und ist sauer und so, will auch nur, dass der Mann wegkommt, aber irgendwie macht er halt auch nur seinen Job.
Ja.
Und er weiß ja, was er machen muss.
Ja, ne? Also ich muss sagen, so Ehrenmorde sind leider nichts für mich. Also die finde ich viel zu krass.
Ich finde die auch so krass. Ich finde das wirklich, also Morde hin oder her, irgendwelche Menschen ermorden, schlimm genug, aber.
Ich finde das
deine so krass. Familie, deine Ehefrau,
ja, Ex-Frau. Ehefrau finde ich nochmal klar, vollkommen klar, total schlimm. Aber das ist halt nochmal eine andere Liebe wie deine Schwester
zum Beispiel. Ja, weiß man, bei deinem Fall natürlich auch nicht, haben die sich wirklich geliebt?
Ja, genau.
Oder war das mehr eben. So dieses, weil die halt irgendwie verheiratet wurden?
Ja, aber bei deinem Fall, das war halt der Bruder, ne?
Ja.
Das waren Geschwister. Und wenn ich das auf meine Schwester, also, ne, beziehe, ja. Selbst wenn man ein schlechtes Verhältnis zueinander hat, aber trotzdem bringe ich doch nicht meine Schwester um. Und dann auch noch aus solchen Gründen, die für mich als nicht muslimisch-religiöse
Person... Oder generell nicht als religiöse Person.
Genau, einfach super unverständlich sind.
Ja,
also
ja.
Auch wenn ich mich hineinversetze oder es zumindest versuche, dass ich sehr stark religiös bin... Ja, vor allem, du
würdest doch deine Schwester auch nicht umbringen, wenn sie jetzt zu einer bestimmten Religion konvertieren eben. Würde.
Nein, und natürlich, ich liebe sie ja trotzdem.
Eben. So, das ist natürlich, kann man es auch andersrum sehen.
Ja.
Würdest du ja auch nicht machen.
Ja.
Weil sie jetzt, keine Ahnung, ne?
Ja, mega krass.
Krass. Kurze Stille.
Ich find's scheiße.
Ja, natürlich.
Ich find sowas so blöd. Ich find's echt heftig.
Ja.
Ja, also was man festhalten kann...
Was macht einen wirklich fertig?
Ja. Was man festhalten kann, ist halt, dass so Ehrenmorde oft... religiösen Ursprungs sind, ne? Oder halt auch oft passieren, weil irgendwie so wie bei mir Zwangsehen oder so mit im Spiel sind. Aber man darf das natürlich nicht verallgemeinern, ne?
Ja, genau.
Also es passiert auch bei christlichen Ehen oder bei normalen. Also,
man darf das ja generell nicht verallgemeinern, dass es nur bei bei dem
Islam ist. Oder genau.
Weil es gibt auch christliche.
Natürlich, ja, klar.
In der christlichen Religion immer dieses Extreme, die dann das. Anders ausleben als manche andere.
Auf jeden Fall. Aber heftig, ja. Ja.
Ich wollte auch kurz sagen, was mir eingefallen ist. Ich hatte in unserer Folge 2, glaube ich, hatten wir über diesen Profiler geredet. Und ich hatte da gesagt, dass er Michael Douglas heißt, weißt du noch?
Mhm.
Und du meinst, Michael Douglas ist ein Schauspieler. Es gibt auch einen Ermittler, der heißt Michael Douglas, aber den Profiler, den ich meine, der heißt John Douglas.
Oh Gott.
Das ist mir letztens eingefallen, als gut, ich wieder Mord auf Ex gehört habe und sie war wieder John Douglas geredet haben und ich war so, John,
nicht du Michael. Warst es. Nicht Michael. Ja, und was ich noch sagen wollte zu meiner letzten Folge, wir haben Milwaukee, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit Milwaukee oder so. Oder das heißt wohl Milwaukee. Das macht jetzt Sinn. Jetzt kriege ich selbst schon wieder Ärger. Jackie und Franzi haben mich nämlich, meine Schwester und meine Cousine, beide dafür angeschissen, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Vor allem, weil dieser blöde Stadtname auch so oft vorkam. Ich habe mich so oft so dick blamiert. Also
wohl Milwaukee. Weißt du, wie ich die Namen gerade bestimmt falsch ausgesprochen habe?
Jetzt habe ich selbst schon wieder falsch ausgesprochen. Ich bin mir schon wieder total unsicher, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Milwaukee.
Das hört sich richtig an.
Milwaukee. Milky Way.
Milky Way. Einfach Milky Way.
Ja. Ach, Freunde. Habe ich wohl nicht so gut ausgesprochen. Aber dafür stehen wir halt auch nicht, dass wir immer alles richtig aussprechen. Wir wissen halt auch oft nicht, wie es ist. So wie mit deinem Namen gerade, ne?
Ach, ich dachte, du meinst meinen Namen, Sarah.
Nee. Na, Sarah? Wie geht's? Gerade noch hier in dem Ferienhaus, wo wir sind, gerade noch die Nachbarin, als sie gekommen sind, das ist so eine süße ältere Dame. Ja. Sie so, ich sehe euch jetzt zwar gerade nicht richtig, aber hallo Sarah. Ja. Ich bin immer wieder
Sarah, oh Mann, Sarah. Ich kann es älteren Menschen wirklich nicht übel nehmen, weil die können, selbst meine Großeltern kennen das ja nicht richtig aussprechen. Nein, ja. Deswegen kann ich es denen halt nie übel nehmen.
Aber die war auch eine ganz süße Maus. Wir haben ja noch Erdbeeren mit. Wir haben Erdbeeren mit so gerast. Über die Erdbeeren wirklich. Gefreut. Kann man sich so über Erdbeeren freuen. Wirklich. So süß.
Ja.
Ja. Ihr Lieben, wir genießen unseren Urlaub.
Ja, auch wenn wir gerade erst angekommen sind. Ja, vor gut. 6 Stunden, aber...
Aber trotzdem, wir freuen uns schon. Tierisch auf die Woche viel Regen. Mit
ja, aber wir genießen das jetzt Wetter an der Nordsee ist ja sowieso mal ein bisschen wechselhaft.
Genau, wir genießen jetzt den Abend noch.
Ja, wir werden jetzt dick noch Medical Detectives gucken.
Ja, echt. Noch ein paar Süßigkeiten und Chips reinziehen. Ein
paar Snacks.
Und ein bisschen unsere Bowle trinken. Oh Gott, die schweifen mich schon wieder heftig ab. Wir freuen uns auf unsere Mädels. Genießt ihr den Abend.
Corona.
Reißt dich zusammen. Nein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen.
Die dann mit Intro sein wird, Leute. Seid gespannt.
Hoffentlich.
Antonia.
Ey, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir müssen die auf jeden Fall vordrehen. Ich bin safe im Urlaub. Okay, Gott, das klären wir jetzt Stopp privat. Mal kurz. Ja, wir klären das jetzt privat.
Aber ich bin nächste Woche auch noch im Urlaub.
Okay, das wird spannend, Freunde.
Das wird spannend.
Falls wir uns nicht melden, falls wir nichts hören, seht ihr das werdet,
über Instagram. Ja, Leute, wenn es mal eine Folge nicht gibt, wir werden euch auf Instagram... Ah, mein Gott, wir finden schon Zeit.
Ja, und wenn so nicht, dann habt ihr ja jetzt gehört, warum.
Mein Gott, sonst gibt es halt eine extra Folge nur mit mir alleine.
Oh Gott. Oh Gott, jetzt lachen. Komm, jetzt hören wir auf. Okay. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, Nacht, morgen.
Ganz schöne 2 Wochen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Vermisst uns nicht zu krass.
Ja, genau. Wir sind bald wieder back.
Ja, wir sind bald wieder back.
Okay.
Wir müssen noch einen Namen für unsere Zuhörer finden. Darüber reden wir wann anders.
Ja, okay. Tschüss. Tschüssli.